Heute würde eigentlich die Segnung von dem Emilio stattfinden, aber der ist krank. Noch die viele der Familien bei euch hat es ziemlich übel erwischt. Das heißt, wir disponieren um. Ihr kennt mich wahrscheinlich, ich bin nicht so der Mensch, der gerne Überraschungen mag, aber ich habe auf dem Herz über was anderes zu predigen. Trotzdem, meine Tochter, ich habe sie gestern gebeten und damit ich es gemacht habe, habe sie ihr versprochen, sie hat extra ein Bild gemalt für heute. Hier, ich liebe Regenbögen, Bogen. Ich habe sogar schon mal, ich wollte eigentlich einen dreifachen haben, aber das war ihr zu viel. Ich habe einen dreifachen schon gesehen. Regenbogen vertreibt jede Depression, kann ich wärmstens empfehlen. Wenn du echt schlecht drauf bist, entweder lächeln dich die Leute an, das vertreibt auch Depression, oder du denkst an den Regenbogen, ne? Weil es für die Gunst, die Gnade Gottes steht. Aber das ist heute nicht das Thema. auch meinen Sohn habe ich gebeten, die Folie zu machen. Ich möchte das so, ich glaube, der Heilige Geist legt so einen Fokus auf ein bestimmtes Thema. Und ich möchte einfach beten, brauche ich vielleicht jetzt mehr als ihr? Einfach um dem Heiligen Geist zu folgen, was er jetzt sagen möchte. Und ich weiß es auch noch nicht so genau. Ja, Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du redest durch dein Wort. Und ich möchte jetzt auch sagen, dass du gerade auch durch mich jetzt redest. Wir wollen wirklich offen sein für das, was du hast heute. Und wir wollen es nicht verpassen. Hab Dank, dass du hier bist. Amen. Ich nehme noch einen kurzen Schluck. Ich habe die Tage eine Dokumentation gesehen. Ihr wisst, ich liebe Geschichte. Ich liebe, wenn es darum geht, um Piraten oder Schiffe, Seefahrt. Das war die Dokumentation von dem Schiff Vasa. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Schwedisches Prestigeobjekt. Anfang des 17. Jahrhunderts. Der König hat es in Auftrag gegeben. Ich glaube, jemand hieß Vasa aus der königlichen Familie. Lief 1628 vom Stapel. Und ich möchte, gut, vielleicht komme ich mit der Pointe gleich raus. Dieses Schiff war das Prestigeobjekt schlechthin. Das Meisterwerk, ne, dieser Zeit. Zwei Kanonendecks, ne, ich glaube, also 60, 70 Kanonen. Also ich glaube, mehr als die ganze polnische Flotte, gegen die der schwedische König Krieg führen wollte. War übrigens sein Vetter, ne, aber nur so am Rande. Familienzwist. War, glaube ich, 70 Meter lang und fast über 50 Meter hoch. Die haben über 100 Skulpturen gemacht, vergoldet. Sah toll aus, tolles Schiff. Also wirklich, wenn du es geschaut hast, wow, ne? Sollte auch die Feinde beeindrucken. Wahrscheinlich mehr beeindrucken als wirksam. Aber ich komme jetzt auf die Pointe. Es lief, glaube ich, ganze 2 Meilen aus dem Hafen. Und dann ist es versunken. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte, ne? Das ging so, wenn man denkt, okay, weil das sind noch 30, 40 oder fast 40 Menschen ertrunken in dem unteren Kanonendeck, weil die kamen nicht mehr raus. Der eine hat es noch geschafft, wenn man so diese Serie gesehen hat, die haben auch so den Goldring gefunden an der einen Stelle, wo der eine noch geschafft hat, der Admiral rauszukommen. Es gab natürlich ein Gerichtsverfahren, man hat den Vorfall untersucht. Und da komme ich jetzt drauf. Weil es eigentlich ein gutes Bild ist. Es gibt auch im Management, redet man auch von dem Vasa-Syndrom. Ne? Warum? Keiner hatte die Gesamtverantwortung für dieses Projekt. Der König sagte, ich brauche ein zweites Kanonendeck. Egal, ob das jetzt statisch sinnvoll war oder überhaupt gepasst hat. Ne? Also der Schwerpunkt hat sich ganz arg verschoben. Das Schiff war instabil. Ja, der Kapitän hatte einen Test gemacht, 30 Mann rannten von dem einen Seite des Decks auf die andere und hin und her. Und er hat es abgebrochen, weil es fing an, hin und her zu schwanken. Es gab übrigens noch keine Testfahrt, ne, so nebenbei bemerkt. Jemand, der im Qualitätsmanagement vielleicht bei euch ist, der wird jetzt sicherlich, bei ihm werden die Glocken klingeln. Aber was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, du bist für dein Leben verantwortlich. Keiner wird dir die Verantwortung abnehmen. Du musst deine Entscheidung treffen. Ich hier vorne als Pastor kann die Entscheidung nicht für dein Leben treffen. Ich kann dich hinweisen oder ich kann sagen, mach's nicht. Bei diesem Projekt war, der eine hat die Takelage gemacht, der andere den Rumpf gebaut, der eine war halt nur der Kapitän. Ja, da, keiner hatte diese Gesamtübersicht und es ging übel schief und man hatte noch, und so ist es auch in unserem Leben, man ist Kompromisse eingegangen. Das heißt, die Besitzer dieser Werft, also er war Holländer, sie war Schwedin, hat die auch sehr, ja, sag ich mal, mit betroffen. Er ist noch gestorben, noch bevor das Schiff fertig wurde. Das heißt, da kam auch der Druck, ne, der König wollte das, ne. Da hat man wahrscheinlich nicht gesagt, das macht doch keinen Sinn. Aber man ist Kompromisse eingegangen, egal wie schwer das war, wenn jemand mit Autorität kommt. Aber ich glaube, wir dürfen keine Kompromisse eingehen in unserem Leben. Wir dürfen nicht irgendetwas aus Liebe zu einem Menschen oder vielleicht zur Obrigkeit tun, was nicht unserem Glauben entspricht, was nicht der Bibel entspricht. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da ist dieses Bild so etwas, was demonstriert, wie etwas ganz übel schief geht. Es war als das Prestigeobjekt geplant von dem griechischen König und es ist jetzt nach fast 400 Jahren ist es praktisch das Anschauungsbeispiel für schlechtes Management, für etwas, wo übel schief ging, ne, und wo auch viele mit dem Leben bezahlen mussten. In unserem Falle musst du mit deinem Leben bezahlen, ja, für die Entscheidung, die du triffst. Und ich glaube, dass so der Fokus heute ist, schon auch in der Einleitung so, wir leben in einer herausfordernden Zeit. Ich habe Kontakt mit Freunden aus Frankreich, die auch Gemeinde haben, oder Freundinnen, also sind zwei Damen, die Gemeinde leiten. Bringt vielleicht bei manchen auch das Weltbild durcheinander, aber es ist so, es gab auch in der Bibel viele Frauen, die Gemeinde geleitet hat. Und ich würde mich freuen, wenn mal eine Frau hier predigen würde vorne. Aber das ist nur so am Rande. Ich war überrascht zu hören, was es für ein herausforderndes Jahr war bei diesen Frauen in dieser Gemeinde. Noch immer wo, ihr kennt ja dieses klassische Smalltalk-Spiel, ne? Man trifft sich, ne? Und wie geht's? Gut. Mir geht's auch gut, ne? Du gehst weiter, ne? Ich hatte einen Freund, der hat Folgendes gemacht. Dann kam so die Frage, und wie geht's dir? Ja, ich habe meine Oma gerade mit dem Beil erschlagen. Ja, mir geht's auch gut und schnell weitergegangen. Das heißt, manche hören gar nicht hin. Ich glaube, im amerikanischen Englischen ist es sogar so, dass man schon mit der Frage begrüßt, ne? How do you do, ne? How you doing? Und oft beantwortet man diese Frage nicht ehrlich, ne? Und interessant war, wenn du ehrlich sagst, wie es dir geht, so das Feedback, was kommt. Und ich habe festgestellt, dass viele, viele Leute in einer großen Herausforderung stehen, gerade in dieser Zeit und auch viele Gemeinden. Und klar, wir leben in der Endzeit, eigentlich schon seit 2000 Jahren, wenn man die Bibel liest, aber es verdichtet sich immer vieles mehr. Und ich glaube, wir können es uns gerade jetzt in dieser Zeit nicht leisten, Kompromisse einzugehen. Wir können es uns nicht leisten, nicht auf das Wort Gottes zu bauen. Wir können es uns nicht leisten, ganze Sache zu machen. Ja. Sonst wird es uns gehen, vielleicht sieht es toll aus, wie die Vasa, tolle Kanonen, ne? Eine 1,5 Tonnen schwer, ne? Das war eine Mordsarbeit, die da drauf zu kriegen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn das Ding instabil wird, diese 1,5 Tonnen mal, was weiß ich, 70, die hält kein Mensch mehr. Ja. Dummerweise waren die Kanonenluken ja offen im Unterdeck und da kam das Wasser rein, dann blub, blub, blub. Ne? Auch die ganzen Skulpturen, sah toll aus, ne? Was da nach, was weiß ich, wann war das? Das war, ich glaube, an 50er, 60er Jahre waren so die ersten Tauchgänge. Also es war interessant, man hat das Schiff geborgen und auch das Ganze so sichergestellt. Es ist sehr imposant, beeindruckend. Ne? Die Frage ist, wie möchtest du, wenn du dein Lauf hier vollendet ist, was soll auf deinem Grabstein stehen oder was soll man von dir sagen? Ja, das hat man immer so gemacht, ne? Deswegen habe ich das auch so gemacht. Du bist als Original geboren. Möchtest du als Kopie sterben? Nein. Das heißt, wir wollen doch, dass am Ende unseres Lebens oder irgendwann unsere Kinder sagen, er hat das gemacht, was Gott ihm gezeigt hat. Er hat seine Probleme, er musste durch das Leben gehen, vielleicht auch durch Krankheit, durch was auch immer, was das Leben halt so ausmacht. Aber er ist mit Gott gegangen. Ja, ohne Wenn und Aber. Und ich möchte euch kurze Stelle lesen aus Matthäus 13. Jesus bringt hier ganz viele Vergleiche, wie das Reich Gottes ist. Oder mit was das Reich Gottes zu vergleichen ist. Ich liebe diese ein, zwei Verse, weil ich muss auch an das Kinderbuch denken, was ich meiner Tochter als vorgelesen habe. Ich lese ab Vers 45, Matthäus 13. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Soweit ganz kurz, ganz knackig. In diesem Kinderbuch meiner Tochter wird es so bildhaft dargestellt. Ne? Du siehst so diesen fetten, dicken Kaufmann, der reich ist, der, was weiß ich, 3 Kühlschränke hat, alles Mögliche an Nahrungsmitteln. Und plötzlich findet er diese Perle. Und er gibt wirklich alles hin, diese Perle zu kaufen. Ne? Man sieht noch, wie er so eine tolle Mütze hat. Er macht alles zu Geld, was er besitzt. Kommt zu diesem Verkäufer oder Käufer, in dem Falle, der die Perle kaufen soll. Und dann zeigt so der Käufer zeigt noch auf seine Mütze. Und es reicht nicht ganz. Und auch von dieser letzten Mütze, die ihm so viel bedeutet hat, trennt er sich, um diese Perle zu kaufen. Gut, ich muss gestehen, mein natürlicher Gedanke ist, wer kauft schon eine Perle, ne? Aber gut, vielleicht als Mann ist man noch ein bisschen anders gelagert. Aber die Perle ist natürlich Jesus. Das ist wie, wenn du den Lottoschein hast oder die Kreditkarte des Papas, der Milliardär ist, und du hast auch die Nummer. Alles ist möglich, wenn du Jesus hast. Alles ist möglich, wenn du diese Perle hast. Aber was kostet dich diese Perle? Reicht es, die Hälfte des Reichtums hinzugeben? Nein, ist natürlich eine rhetorische Frage. Es reicht nicht aus. Deshalb, wir leben in einer Zeit, vielleicht ging es in der Vergangenheit gut, Kompromisse einzugehen. Kompromisse, was Menschen anbelangt, was die Arbeit anbelangt, was dein Leben anbelangt, bestimmte Lebensbereiche. Ich spüre, wie es sich immer mehr verdichtet, auch Jesus zu mir, ich bin da voll mit reingenommen. Auch sagt, du kannst dir das jetzt nicht mehr leisten. Manche Lieblingssünden, manche Kompromisse, Menschenfurcht. Du kannst es dir nicht mehr leisten. Willst du mit mir vorangehen? Dann musst du 100%ige Sache machen. Ich weiß noch, ich glaube, ein schwäbischer Erweckungsprediger hat es gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ich denke, der Heilige Geist fordert uns heraus. Ich weiß nicht, welche Lebensbereiche das bei dir sind. Ich denke jetzt nicht, dass wir hier dass es noch um Bekehrung geht. Klar, wenn du noch nicht die Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann auch hier, natürlich gilt es hier auch, mach ganze Sache, ne? Nicht nur halb nachfolgen, das funktioniert nicht. Diese halben Sachen werden nicht funktionieren, nicht in der Nachfolge. Man kann sich auch nicht immer das Beste raussuchen. Ich sage auch, ich gehöre auch gern zu den Menschen, die sich am liebsten das Beste raussuchen. Ich gehe ans Buffet und ich suche mir die leckersten Sachen raus. Das funktioniert im wirklichen Leben aber nicht, auch nicht in der Gemeinde. Ich kann nicht kommen und mir nur die Sahnesachen raussuchen, nur kommen, wenn es mir vielleicht schlecht geht und dann erwarten, dass dass Gott mich durch mein komplettes Leben führt, wo ich ihn vielleicht ausgeblendet habe. Ich erinnere mich an dieses eine Lied, ich weiß nicht, wer noch Andreas Malessa kennt. So, die haben so ein bisschen witzige Lieder gemacht, ne? Ja, Herr, und ich geb dir alles, das, dies, aber nicht meine Autoschlüssel, auch nicht meine PS4 und auch nicht meinen Job und auch nicht mein Boot. Da bleibt noch viel übrig. Ich bin ja sonntags, jeden Sonntag brav in der Kirche, wo mich auch alle sehen. Ich gehe immer in die Bibelstunde, in was auch immer noch für eine Stunde. Sieht doch gut aus, ne? Sieht doch toll aus. Tolles Christenleben. Gott zieht dein Herz an. Ne? Du kannst vielleicht Menschen täuschen, dich selber täuschen. Gott kannst du nicht täuschen. Mir kommen so die Worte eines Pianisten, ich meine, er war Pianist, ist aber egal. Er hat gesagt, also ein berühmter Pianist oder berühmter Musiker auf jeden Fall, wenn ich einen Tag, oder wie rum war es, wenn ich zwei Tage, oder wenn ich einen Tag nicht geübt habe, merke ich das, ne? Wenn ich zwei Tage nicht geübt habe, merkt es mein Lehrer. Und wenn ich drei Tage nicht geübt habe, dann merkt es auch mein Publikum. Das heißt, übertragen, wir müssen dranbleiben an Jesus. Und ich kann euch noch was verraten. Du bist, und das ist der, für mich der Glaubenskampf. Jesus hat ja alles gemacht am Kreuz. Er hat es zum, wir hatten das letztes Mal, Jüngerschaftsprinzipien, der Tausch am Kreuz. Er wurde zum Fluch, wir dürfen heil werden, weil er die Krankheit ans Kreuz hat. Er ist schwach geworden, wir dürfen stark werden und so weiter. Alles durch alles biblisch belegt und funktioniert auch. Die Herausforderung in unserem Leben ist, von unserer jetzigen Situation immer wieder ans Kreuz zu kommen, am Kreuz zu leben, mit Jesus zu leben. Nachfolge, Jüngerschaft, ja. Das ist die Herausforderung. Und was erlebe ich auch letztes Jahr? Also nicht umsonst. Wir wollten das Jahr vorspulen, das komplette Jahr. Der Feind, der Widersacher, wörtlich, ne, Diabolos, der Durcheinanderbringer, versucht dein Leben durcheinander zu bringen. Er versucht dich zu entmutigen. Ich zitiere immer Johannes 10, den B-Teil. Ne? Der A-Teil will ich euch nicht vorenthalten, heißt, also Überschrift über das ganze Kapitel, Jesus ist der gute Hirte. Jesus meint's gut. Was kann da noch schief gehen? Der Feind aber ist gekommen, ja, um zu stehlen, zu verderben, zu töten. Ich aber, Jesus sagt, bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Das heißt, ich habe diese Bandbreite, ich habe, wenn ich mit Jesus lebe, dieses Leben, dieses Zoe, Leben im Überfluss, was er verspricht. Aber dieses Leben, wir hatten es vorhin, kann sich nur entfalten, wenn du kompromisslos dieses Glaubensleben lebst. Wenn du keine Kompromisse eingehst, wird sich dieses Zoe entfalten. Wenn du noch irgendwo Sünde duldest in deinem Leben, ja, Sünde ist ein Beziehungsbegriff, Sünde trennt dich auch von den Segnungen Gottes, kommt der Segen Gottes da nicht durch. Ja, sei es Unversöhnlichkeit, sei es Groll, was auch immer. Oder Unehrlichkeit, egal. Es gibt keine kleine Sünde. Ne? Wir hatten es, glaube ich, letztes Mal, wenn du eine Stromleitung hast und die ist ein bisschen durchgeschnitten, dann leidet die nicht mehr. Ne? Egal, ob die Kabel 2 Meter auseinander liegen oder ein bisschen auseinander liegen, es leitet keinen Strom mehr. Sünde trennt dich von Gott. Die Folge der Sünde ist der Tod. Egal, ob ein bisschen Sünde in unseren Augen oder die ganz krasse Todsünde. Ne? Wir sind hier herausgefordert, ganze Sache zu machen. Und nur so kann sich dieses Leben entfalten. Der Feind wird versuchen zu entmutigen. Er wird versuchen, dich zum Aufgeben zu bewegen. Er wird versuchen, dich zuzuschütten mit den Lebensdingen. Ja, denkt an dieses Gleichnis von der Saat, ne, wo das, das Korn in die verschiedenen Böden bekommen, ne? Das eine Mal die Sorgen des Reichtums, ne? Der Welt, was so kommt. Wir leben in der Welt in diesen Herausforderungen. Und es ist dieser Glaubenskampf trotz den Sorgen des Alltags, dem Stress, den man als Familie hat, mit Job oder ohne Job, diese ganzen Dinge, die das Leben ausmachen. Das ist sehr herausfordernd, dann noch zwischenmenschliche Dinge. Aber hier möchte Jesus hineinkommen. Er möchte hier in dein Leben hineinkommen, hundertprozentig. Und ich kann nur diese Kernbotschaft hier weitergeben. Lass Jesus in alle Lebensbereiche hinein. Vielleicht musst du dir auch noch Dinge zeigen lassen. Vielleicht hast du ihn auch unbewusst ausgeschlossen. Ich habe Jesus lange Zeit aus meinem Berufsalltag, ich möchte nicht sagen ausgeschlossen, aber ich habe ihn nicht so hineingelassen, wie ich es jetzt tue. Ich bin Informatiker und ich habe um technische Probleme gekämpft. Und ich hatte oft die Situation, dass ich Tage gekämpft habe, um irgendetwas zu lösen, was technische Ursache hatte. Und erst so, als ich mit dem Rücken an der Wand stand und nichts mehr ging, ich so wirklich zu Gott geschrien habe, Herr, was ist da die Lösung? Und ihr werdet lachen, die Lösung kam dann plötzlich so, pupp. Ne? Und ich denke, tatsächlich, danke, ne? Und habe wieder weiter gewurschtelt. Dann kam irgendwann wieder ein Problem, gekämpft, ne? Und dann Tage später, Herr, und? Klar, Gott spielt auch den Feuerwehrmann in deinem Leben. Aber willst du Gott erst dann in deinem Leben haben, wenn es schon gebrannt hat? Oder willst du präventiv Gott in deinem Leben haben? Es soll gar nicht erst zum Feuer kommen. Ich habe entschlossen, ich möchte gleich mit Jesus das angehen. Und ich erlebe, dass Gott der bessere Informatiker ist. Und ich möchte euch nicht langweilen mit der Geschichte, aber das fällt mir immer ein. Ich habe es schon etliche Male erzählt. Du bist so an der Hotline, es kommt ein Problem und ich hab das Problem bekommen, weil keiner mit dieser Person telefonieren wollte. Man sagt ne, bei uns in der IT, der DAU, D-A-U, das ist die Abkürzung für dümmster anzunehmender User. Aber nicht weiter erzählen. Manchmal gehört man auch selber dazu, ne? Du bist auch der DAU, ne? Wenn ich ein Problem habe und meine Frau kommt und hast du ein DAU-Problem? Auf jeden Fall, ich habe mit der Person telefoniert, ich habe so gebetet, Herr, was ist los? Und dann kam ein Impuls, ich sagte so, ja tatsächlich, Herr Schempf, es funktioniert, wie sind Sie da drauf gekommen? Jetzt war das eine Situation, wo ich eine Sekunde überlegt habe, was sage ich jetzt? Was soll ich der Person sagen? Bin ich der religiöse Spinner? Oder bin ich der coole Informatiker, ich habe halt studiert und ich weiß es halt, ne? Also ich habe mich für die Wahrheit entschieden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann jetzt der religiöse Spinner bin. Ich habe gesagt, ich habe gebetet. Aber Herr Schempf, in echt, was haben Sie gemacht? Ja, ich habe gebetet. Aber Herr Schempf, ich habe die Wahrheit gesagt, ich habe gebetet. Ich kann euch nur Mut machen, lass Jesus in alle Bereiche deines Lebens hinein. Auch da, wo du vielleicht Bedürfnisse hast, Leidenschaften, bringst Jesus hin, deine Wünsche, ich habe meine Frau kennengelernt, weil ich habe für eine Blondine gebetet. Da war ich, glaube ich, 15 oder 14, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es ja jetzt sagen, ne? Sie ist nicht da. Welche Haarfarbe hat meine Frau? Jetzt keine falsche Antwort. Das heißt, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe Gott gebeten, gib du mir eine Frau. Und gut, ich habe eine Weile gebraucht, weil die emotionale Seite war damals noch nicht so stark bei mir. Ich wusste aber, das waren keine Emotionen, ich wusste, das ist die Frau, die Gott für mein Leben hat. Ja, da war ich 15, 16. Verliebt war ich noch nicht, ne? nur so am Rande. Ich war erst viel später verliebt. Ich hatte es mit den Gefühlen noch nicht so. Aber ich wusste, es ist die Frau, die Gott für mich hatte. Umgekehrt meine Frau. Wir waren wo? Da war ein Prophet da. Ich glaube, wir waren schon verlobt. Und der Prophet sagt tatsächlich zu meiner Frau, deine Entscheidung war richtig. Du musst keine Angst haben. Und ich so, natürlich war die richtig. Ich glaube, ihr könnt aus eurem Leben auch erzählen, wie Gott gewirkt hat, wie ihr Gott Dinge hingelegt habt, auch ganz, ja, ich brauche eine Frau, ich brauche einen Job, ich brauche Geld, ich brauche einen Freund oder keine Ahnung. Gott ist praktisch, Gott ist alltagstauglich, Jesus ist alltagstauglich. Du darfst damit zu Gott kommen. Du darfst damit zu Jesus kommen. Ich darf mit allem kommen. Vielleicht gibt es in deinem Leben Dinge, die du ausgeblendet hast, manches vielleicht bewusst. Es gab in meinem Leben auch Bereiche, da habe ich Jesus nicht reingelassen. Immer wenn so die Frage kommt, kann ich dies oder jenes tun oder nicht tun, dann frage ich zurück, würde Jesus das mit dir tun? Würde Jesus mit dir da ins Kino gehen oder das tun? Wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist so der Schiedsrichter in unserem Herzen. Der wird es dir zeigen. Manche Sachen sind für dich vielleicht gut, aber für mich nicht gut. Das heißt, der Heilige Geist wird mir was anderes zeigen als dir. Manche meinen es vielleicht gut und sagen, der Heilige Geist hat mir gezeigt, du darfst keine Rockmusik mehr hören, also darfst du jetzt auch keine Rockmusik mehr hören. Damit kann man ziemlich viel Schaden anrichten. Ich möchte euch sensibilisieren, lernt wirklich auf Gott zu hören. Klar, es gibt Dinge, die sind gegen das Wort, keine Frage, ne? Wenn irgendwo, was weiß ich, Ehebruch oder Lügen oder das ist Sünde, harte Sünde, ne? Da gibt's nichts zu deuteln. Das macht auch Jesus nicht mit. Jesus war knallhart. Er hat Sünde Sünde genannt. Und er war aber barmherzig, ne? Er wäre der Einzige gewesen, der die Ehebrecherin hätte eigentlich verurteilen können. Aber er tut's nicht, ne? Sie war überführt. Er tut es nicht. Weil Prinzip Gottes Barmherzigkeit. Gott ist erst barmherzig und wir sollen auch barmherzig sein, wie unser Vater barmherzig ist. Ich möchte uns ermutigen, wo wir in schwierigen Situationen stecken, dass wir wirklich neu auf Jesus schauen, dass wir nicht aufgeben. Ja, wie es auch in Hebräer heißt, ich meine, es ist Hebräer 10, so relativ am Ende 38. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir gehören zu denen, die dranbleiben, um die Verheißung zu ererben. Und ich möchte nochmal den Rückspulen auf den Anfang, die Einleitung heute Morgen. Manchmal scheint die Verheißung ganz weit weg zu sein. Und die Realität sagt was anderes. Es ist wichtig, dass du dein Herz bewahrst. Und ich meine jetzt nicht damit, dass wir diese berühmte Vogelstrauß-Politik betreiben, du steckst deinen Kopf in den Sand, ignorierst alles um dich herum und wartest, bis es vorbei ist. Das ist nicht Glaube. Glaube heißt, ich habe die Realität zur Kenntnis genommen. Ich habe dieses Problem zur Kenntnis genommen, aber dieses Problem beherrscht mich nicht. Dieses Problem wird mich nicht bestimmen. Dieser Mensch wird nicht über mich bestimmen. Dieser Zorn wird nicht über mich bestimmen. Diese Entscheidung musst du treffen. Diese Rachegefühl werden mich nicht bestimmen. Diese, was auch immer, Begierden, irgendwas, werden mich nicht bestimmen. Sondern Jesus wird mich bestimmen. Ich komme damit zu Jesus. Diese Entscheidung musst du treffen. Du musst deinen Blick wegrichten auf Jesus. Und da ist es auch wichtig, was lässt du in dein Herz hinein? Wenn du Problem hast mit irgendeinem Thema und du liest Bücher über dieses Thema, du hörst Musik über dieses Thema, was auch immer dieses Thema sein mag, du beschäftigst dich damit, dann hast du fast schon verloren, weil du hast die Tür aufgemacht. Ne? Das heißt, es ist wichtig, was lasse ich in mein Herz hinein? Mit was fütter ich mein Herz, meine Gedanken, meine Gefühle? Ja, man kann sich gut aufputschen oder was auch immer mit bestimmter Musik oder Bücher, Filmen. Das wird aber alles nicht eine langfristige Auswirkung haben. Wenn du aber zu Jesus kommst, wird er dir geben, was dein Herz braucht. Und da wird Stabilität sein, es wird zielführend sein, es wird dich ans Ziel bringen, es wird dich weiterbringen. Wenn du dich von deiner nur Begierde antreiben lässt oder führen lässt, dann wird es den Tod bringen. Es wird nicht zielführend sein. Du musst entscheiden. Und hier ist wirklich Kompromisslosigkeit gefragt. Auf Jesus schauen. Ich habe versucht, es mir zur Angewohnheit zu machen, dass ich lese gern Zeugnisse von Menschen. Und es gibt bestimmte Bücher. Ich weiß nicht, wer Catherine Kuhlmann kennt. Ist auch eine interessante Lebensgeschichte. Kann ich auch empfehlen, so die Generäle Gottes oder Generälinnen, ne? Vielleicht für die Frauen oder auch für manche Männer. Gibt weibliche Generäle im Reich Gottes. Weiß auch nicht, warum ich das jetzt sage. Vielleicht ist es für jemand wichtig. Wenn man diese Zeugnisse liest, wie die gewirkt hat durch den Heiligen Geist, das ist wow, ne? Gut, ich habe es im Zug gelesen, es war mir, gibst du ein bisschen peinlich, weil meine Augen feucht wurden. Ich denke so, was denkt jetzt mein Nachbar, ne? Wie uncool. Man heult doch nicht, wenn man ein Buch liest, aber gut, ich war so berührt von diesen Zeugnissen. Deswegen, es ist auch wichtig, Zeugnisse hier anzuhören, weil da steckt einmal drin, was Gott für meinen Nächsten gemacht hat, für dich gemacht hat, macht er auch für mich. Da steckt auch die Salbung drin, es wieder zu tun, auch von dem hebräischen Wort her. Gott war es so wichtig, diese Zeugnisse, dass es gab ganze Partys, ne, die er initiiert hat, also Laubhüttenfest, ja, dann Pessach und so weiter, die aufgrund bestimmter Ereignisse, wo er gewirkt hat, souverän, mächtig, mit Zeichen und Wundern, die hat er quasi fest zementiert als Ritual. So wichtig war es Gott, ja. Oft schreibt der Psalmist, ne, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, Psalm 103, ne, lobe den Herrn meine Seele. Das ist ein Programmbefehl, ne, für die Informatiker unter euch. Du befiehlst deiner Seele etwas. Ja. Die Situation sagt was anderes. Ne. Vielleicht hast du auch gerade einen doofen Anruf gekriegt, jemand hat dich nicht ermutigt, aber du sagst, lobe den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was heißt vergiss nicht? Du musst nachdenken. Du musst nachdenken. Was hat er dir Gutes getan? Und hier kommst du dann an den Wendepunkt. Hier kommst du an den Wendepunkt, dass du dich mit dem füllst, was göttlich ist. Ne? Alles, was rein, was keusch ist, gibt es diese Stelle. Ne? Darauf richte ich mich aus. Richte dich auf das aus, was deinen Glauben erbaut. Nicht auf das Negative. Manchmal muss man auch die Grenze ziehen und sagen, ich mache jetzt nicht bei diesem Gerede mit, ne, das zieht mich nur runter. Oder ich gucke mir jetzt nicht irgendwas noch an, wo ich weiß, es zieht mich runter. Und da hat jeder seine eigenen Bereiche, wo er zu kämpfen hat. Deswegen lese ich beispielsweise gern Zeugnisse, wo ich weiß, wo Gott so hineinwirkt. Ne? Und die Catherine Kuhlmann, so ein Satz ist mir hängen geblieben. Die hat keinen Plan, was so passiert im Gottesdienst. Die sagt, das Einzige, was ich tun kann, ist die Menschen lieben. Ne? Wirklich so Jesu Liebe weitergeben. Die ist phänomenal. Und solche Leute braucht Gott. Gottes Liebe weitergeben. Ich möchte uns einladen, auffordern. Ich gucke gerade auf die Uhr, ob ich nicht überziehe. Keine Kompromisse eingehen. Jesus in alle Lebensbereiche hineinlassen. Der Heilige Geist wird dir das zeigen, wo du vielleicht Kompromisse oder in Kompromissen lebst. Manchmal bedeutet es auch, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich weiß manchmal, wenn ich jetzt hier die Grenze ziehe, wenn ich hier sage Nein, ja, dann wird es einen Konflikt geben oder einen Krieg. Es ist manchmal bequemer, etwas zuzulassen, als diesen Konflikt einzugehen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie das ist, wenn man den Schwanz einzieht, dem Harmoniebedürfnis nachgibt. Das geht übrigens nicht gut, ne? Und das ist auch kein Friede, das ist Harmonie. Harmonie ist kein Friede, ne? Friede muss man sich erkämpfen. Auch in der Ehe, auch in der Beziehung. Heißt nicht, dass nicht die Fetzen fliegen dürfen, ne? Ja, das wäre falsch zu sagen, es wird nie gestritten. Also auch in der Beziehung. Die Frage ist nur, wie man streitet und dass man sich wieder vergibt, ne? Aber wenn man etwas, man könnte es auch positiver formulieren, erarbeitet hat, ja, auch in der Beziehung. Sprich, ich bin in den Konflikt eingegangen, ich habe mich auseinandergesetzt, manchmal fliegen halt die Fetzen. Aber was daraus entsteht, da ist wirklich dann auf Friede da. Und du hast deine Grenze gezogen. Ja. Kann sein, dass einer sagt, ich akzeptiere deine Grenze nicht, dann muss er halt gehen. Aber oft ist es so, ja, wichtig ist, dass du diese Grenze ziehst, auch für dich. Bedeutet auch eben keine Kompromisse eingeht. Ne? Was auch immer es in deiner konkreten Situation bedeutet. Der Vater macht uns Mut, vielleicht zum Nein sagen, 100% irgendwas zu tun. Und er ist auch dabei in der Situation. Ich kann mich auch an etwas erinnern. Ich weiß nicht mehr, was die Ausgangsfrage war. Es war unter Informatikstudenten und es war jemand, der sehr begabt war, vielleicht einer der Besten. Ja, und dann war so die Kernfrage. Und du glaubst doch nicht etwa auch an... Ne? Und ich gemerkt so, oh Mann. Ignoriere ich das jetzt einfach so? Oh, da, ich muss ans Buffet. Ich habe gesagt, doch, ich glaube das auch. Ich gehöre auch zu denen, die das glauben. Und ich wusste in dem Moment, ich habe meine Grenze gezogen. Und ich wusste auch, was er über mich denkt. Wenn du dich zu Gott stellst, stellt er sich auch zu dir. Ne? Vielleicht machst du dich zum Idiot, aber ich mache mich lieber zum Idiot für Gott, als zum Idiot für Menschen. Vielleicht musst du auch diese Entscheidung treffen. Dann sage ich nur sagen, mach dich lieber zum Idioten Gottes, als der Idiot von Menschen zu sein. Das bringt keine Frucht. Gut, ich habe eigentlich eh nicht nichts stehen, ich weiß nicht, warum ich da drauf gucke. Ich denke, wir sind hier durch. Ich würde hier einen Break machen und ich würde hier auch anbieten, einfach wer Gebet möchte, egal welcher Art, möchte ich Gebet anbieten, sei es für Heilung, keine Ahnung, was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Vielleicht möchtest du auch neu die Entscheidung treffen, so ich möchte diese Perle haben, ja, um auf den Text zurückzukommen. Ich bin auch bereit, meinen Hut zu verkaufen für diese Perle, also mein letztes Hemd zu geben. Oder meinen letzten Hut. Das Hemd hat er übrigens noch angehabt, fällt mir ein in der Geschichte. Ne? Aber gut, war ein Kinderbuch. Ne? Ich bin bereit, das Letzte zu geben, weil Jesus dann hineinkommt mit all seinen Möglichkeiten. Und er hat viel, viel mehr zu geben. Ja? Oder was auch immer wo du sagst, ich komme hier nicht weit oder ich brauche einfach ein Wort der Ermutigung, dann, ja, ich glaube, ich habe den Rahmen gesteckt. Also man braucht sich nicht schämen, wenn man nach vorne kommt. Ja, das ist okay. Freut mich, Bruder, darfst dann auch für mich beten. Ich bin eh schon vorne, ne? Okay, Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Sieg geschenkt hast durch Jesus. Und ich bete jetzt, dass wir lernen, wie Jünger lernen, manchmal vielleicht sehr schmerzhaft, in diesem Sieg zu leben und so gehen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst wie dieser Kaufmann, dass wir keine Kompromisse eingehen, dass wir nicht auf Menschen hören, sondern wirklich auf uns von dir leiten lassen, auch nicht von unseren Ängsten, Sorgen, Zukunftsängste, sondern wirklich von dir allein, Jesus. Und ich danke dir, dass du dieses Leben im Überfluss schenkst und versprochen hast, Jesus, und du hältst dein Wort auch. Das heißt nicht, dass keine Herausforderungen da sein werden, aber wir werden in diesem überfließenden Leben sein. Und ich danke dir dafür. Amen.